liebe Lehrer, es ist nur einmal Türbau und da kann mein Sohn auch mal an die Strecke gehen und muss nicht zur Schule gehen.
Das ist für mich so der generelle Respekt, wer 7 bis 8 Stunden bei 5 Grad im Regen auf dem Motorrad sitzt. Egal, ob er letzter ist, ausfällt oder erster ist, hat für mich so den Respekt verdient, unabhängig der sportlichen Leistung.
So viel Verrückte auf dem Haufen, denke ich, gibt's nicht nochmal.
Herzlich willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Herzschlag-Podcasts hier heute in Schubau. Wir haben uns mit jungen Leuten getroffen. Ich sage immer noch jung, weil ich komme dann noch darauf hin, die sich dem Motorsport verschrieben hat. Der Michael Keil, André Rudolf. Schön, dass wir hier zusammen sein dürfen. Glück auf!
Glück auf, richtig.
Ihr seid zwei der vielen Macher von rund um Schubau, von dem Motorradsport-Event, Enduro-Sport-Event in Deutschland, in Sachsen, in der Welt, was seinesgleichen sucht seit 70 Jahren, wenn man es so nennen will. Wie fasst ihr diese Situation auf oder wie seht ihr das, von so einem Groß-Event quasi die Anführer zu sein, André?
Ja, wie fasst man das auf? Ich glaube, realisieren tut man es erst danach, was man geleistet hat, wie es stattgefunden hat, wie es gelaufen ist. Macht einen schon am Ende stolz, wenn man sieht, wie viele Leute an dem Wochenende, und nicht nur an dem Wochenende, sondern davor und danach eigentlich werkeln und die man irgendwo zusammenpuzzeln muss. Das ist eher so die Herausforderung der Organisation, die einen da auch stolz und antreibt.
Der Michael Keil steht da dem ganz, ganz oben vor, ist ja vor einigen Jahren quasi in die Rolle reingekommen. Eine Weltmeisterschaft zu organisieren hier in Schubau, ist das eine geile Sache oder ist das Arbeit?
Das ist erstmal eine geile Sache, natürlich auch mit viel Arbeit verbunden und man macht das ja im Ehrenamt und da geht so viel Zeit drauf. Das ist einfach schon Wahnsinn. Aber ich habe es gelebt. Also ich von mir selber habe immer gesagt, auch in dieser Position lebe ich diesen Sport. Und ich habe die WM gelebt, weil ich sehr viel weggesteckt habe, familiär, privat, Freunde. Und ja, das ist Wahnsinn. Man kann es nicht so richtig in Worte fassen. André hat es vorhin schon gesagt, dass man erst im Nachhinein manchmal abends jetzt auf dem Sofa sitzt und dieser Film durchläuft von dieser WM, weil wo die WM war, bekommt man das gar nicht so viel mit. Das geht so schnell und dann sitzt du manchmal zu Hause und denkst so, hey, das war schön und das war cool und das hast du vielleicht gar nicht so mitbekommen. Dieser Film kommt halt erst im Nachhinein.
Ja, seid ganz unterschiedlich überhaupt in die Richtung gekommen, Motorsport zu betreiben. Ich meine, das ist eine motorsportbegeisterte Region, das ist eine Ecke, die lebt das Ganze, ihr auf besondere Weise. Richard, du bist ja eigentlich dazu gekommen, indem du selber quasi Motorrad gefahren bist, und das hat aber familiäre Hintergründe, oder?
Ja, stimmt. Also ich bin früher hobbymäßig selber gefahren. Natürlich kommt die Sache zum Endurosport aus dem Familienhaus halt. Und mein Opa war schon immer an der Strecke. Leider ist mein Opa zeitig gestorben. Ich glaube, wo ich 5 war. Ich hatte nicht so viel von meinem Opa. Aber mein Papa hat mir immer viel Sachen erzählt. Und mein Papa hat früher auch, wenn rund um Schubau war, immer an der Strecke gestanden. Und da kenne ich immer noch diese Story, wenn er erzählt, zu seiner Zeit, also für meinen Papa seiner Zeit, muss man ja samstags noch in die Schule gehen. Und wenn natürlich Schubau im Kalender stand, dann ist mein Papa früh los mit seinem Rucksack und dann ist der Rucksack in den nächsten Schuppen gewandert und er ist an die Strecke gegangen und eine Woche später musste sein Papa in der Schule antanzen und da hat immer gesagt, liebe Lehrer, es ist nur einmal Schubau und da kann mein Sohn auch mal an die Strecke gehen und muss nicht zur Schule gehen. Ja, das sind so Sachen. Das ist Wahnsinn. Mein jetziger Schwiegervater, der Clem Olaf, der hat dafür viel dazu beigetragen, dass ich diesen Sport treu bleibe. Er war eigentlich der Erste, der mich ans Motorrad gebracht hat. Früher, weiß ich noch, hatte ich meine Simson und bin bei uns oben auf dem Feld den ganzen Tag gefahren. Papa hat immer zugeschaut und hat sich gefreut. Und dann kam der Olaf und hat gesagt, willst du dich nicht mal auf ein richtiges Motorrad setzen? Und das hatte ich getan und das war sehr schön. Und ich weiß auch noch, wie heute, die ersten Male bin ich beim Olaf, da hatte so eine Abfahrt an seinen Schuppen. Dort habe ich mir das erste Mal Daumen ausgekugelt, weil ich im Gartenzaun hängen geblieben bin. Und das, solche Dinge bleiben im Gedächtnis. Und da hat mich eigentlich die Faszination weitergepackt. Also es war schon vorher dieser Grundstein, weil mich mein Papa überall schon mit hingeschleppt hat in jungen Jahren. Und dann natürlich das Motorradfahren und damit ja, war ich diesen Sport verbunden und bin dann die Schritte immer weitergegangen.
Beim André war es ein bisschen anders. Er war quasi im organisatorischen Bereich auch familiär, aber reingerutscht, oder?
Ja, mein Großvater, der Weißbau Rainer, war quasi bis zur DDR-Zeit hin Organisationsleiter der Veranstaltung. Ich selber habe so die WM 90 noch im Kopf als Kind, wo es im Sportforum war. Selber später dann in der Zeitung mal wiedergefunden als Zuschauer, wo man beim Thomas Bierbach hinten zuguckt. Und so eigentlich immer schon mit dem MCMZ in Verbindung gewesen, mit 16 Jahren dort Mitglied geworden und dann so das Interesse gehabt. Wie funktioniert es denn? Immer wieder meine Eltern gefragt, ne, warum fahren denn die, wer gewinnt denn hier? Und dieses Verständnis dann zu entwickeln für den Enduro-Sport und die Komplexität hat dann so mich in die organisatorische Richtung getrieben, die eigentlich ja sehr viel Spaß macht.
Du hast vorhin erzählt, du hast dich in der Zeitung gefunden, irgendwie in irgendeinem Magazin. Wie kommt das? Ja.
Das war Zufall, es war ein Klassik-Magazin, was quasi über den Thomas da berichtet hat als letzter Weltmeister und 1990 der WM-Lauf. Und ich habe einfach die wurde mir auf den Schreibtisch gelegt, ich habe die Artikel durchgelesen, habe halt ein Bild gefunden und dachte so, der Junge und die junge Dame dazu kommt dir bekannt vor. Meine Mutter hat es verneint, mein Vater hat es bestätigt. Es waren wir, haben mir dann über viele Kontakte den Fotograf ausfindig gemacht, der mir das Originalfoto gesendet hat. Ja, ist so ein kleiner Rückblick. Viele Erinnerungen hat man natürlich nicht. Ich war 5 Jahre, aber trotzdem ist das so ein bisschen das Markante, was so hängen geblieben ist.
Ich habe dich vor vielen Jahren kennengelernt. Da hatte ich Gunter Ilken, der dich wahrscheinlich auch geprägt hat, was die Fahrleitertätigkeit angeht, mit rangeführt hat, so die ersten Versuche und Läufe. Und es ist eigentlich immer gleich aufgefallen, das ist mehr als nur ein Hobby für dich, oder?
Ja, also Gunter war erstmal einer, der am Anfang nicht gleich gesehen hat, dass er auch mal jemand an seiner Seite braucht, so will ich sagen, aber dann immer positiv alles beantwortet und geklärt hat. Ich parallel dann im MCMZ durch das Classic Enduro aus einem Treffen mit aufgebaut habe über eine kleine Ausfahrt bis hin zu einer Klassik-Geländefahrt. Und ich so parallel das entwickelt habe und so ein bisschen, ja, nicht gespielt habe, aber mich dort ausprobiert habe, gelernt habe und der Gunter mich auch schon mit 20 Jahren zur Ausbildung von Sportkommissar und Fahrtleiter genommen hat. Und parallel ich dann ihm bei Rund um Schober immer geholfen habe. Ja, und ja, mittlerweile muss man auch sagen, mit dem Gunter dann die Six Days 2012 mit dem ADAC Sachsen zusammen organisiert und daraus ist dann sogar letztendlich ein Beruf geworden. Also ich habe es geschafft, mein Hobby zum Beruf zu machen, wo ich auch sehr dankbar bin, was mir eigentlich nur der Enduro-Sport ermöglicht hat.
Beim Keiler, wie er in der Szene ja genannt wird, er war ein Keiler, du bist raus ins Gelände, du bist gefahren, quasi in der Zeit sicherlich, wo der André schon als Fahrleiter mit tätig war. Hast du es jemals geschafft, bei Rund um Schober selber mitzufahren?
Nein, ich habe es leider nicht geschafft, weil immer da, wo ich es wollte, habe ich mich leider immer so dermaßen zerlegt. Und dann 2008, ja, war es halt so extrem, dass es kurz vorm Vierrädrigen war und das wahrscheinlich dann für mich persönlich zu sagen, ich mache nicht mehr weiter, es hat manchmal alles so seinen Sinn und sollte seinen Sinn sein. Und ja, da haben wir alles verkauft, Transporter, dann habe ich mal ein Jahr nichts vom Enduro-Sport sehen wollen und ja, dann hat es mich aber wieder gepackt und dann habe ich mir eigentlich gedacht, die ganze Zeit, wo ich gefahren bin, muss ich meiner Familie nochmal danken, die da mich sehr viel unterstützt haben, die sehr viel Geld da reingesteckt haben, Zeit. Ich dann gesagt habe, da hat mir jemand was wiedergegeben in dieser Zeit und jetzt gebe ich halt dem Enduro-Sport oder der Jugend wieder was wieder, indem ich halt in Ehrenamt tätig bin für diese Veranstaltung.
Du sagst gerade im Ehrenamt, rund um Schuppa wird rein ehrenamtlich organisiert. Es gibt da keine Firma dahinter. Es gibt quasi einen Verein, der ja wiederum Vereine bündelt. Wie ist das strukturiert und organisiert eigentlich?
Das ist aus der Historie so gewachsen. Wie gesagt, bis 1990 hat es der MSCMZ gemacht. Dann hat der EMC Wittstoff das Ganze wieder belebt mit dem Novemberpokal. Und 1999 war es schon so eine große Nummer mit allen Vereinen, die es dann in der Region gab, wo man gesagt hat, okay, das kann ein Verein nicht stemmen. Und damals wurde dann der MSC Rund um Schobau gegründet mit dem ganz klaren Ziel, nicht die anderen Vereine Platz zu machen, sondern die sollten ihre Eigenständigkeit behalten mit ihren Strecken, mit ihren Aktivitäten. Und der MSC Rund um Schoba wurde wirklich nur gegründet, um die organisatorische Kraft zu bündeln, nur für das eine Event und für nicht mehr. Also wir sind selber kein Club mit vielen Mitgliedern, sondern die Organisationsstruktur dahinter macht uns zu eigenständig und einzigartig, dass man auch fast schon sagen muss, wenn einer wegbricht, wird es schwierig. Also nur durch die Bündelung aller Clubs. Die kann man ja auch mal nennen, das ist der MSC Birnichen, der EMC Wittstorf von Anfang an, der MC Amtsberg auf Rüttel-Pilmersdorf, der MC Meck, der MC Flöher zeitweise, der MSC MZ. Ich hoffe, jetzt habe ich jetzt keinen vergessen. Nee, das sind sie tatsächlich alle. Ja, das macht so einzigartig.
Zeichnet es das auch aus? Ist es so ein bisschen Erzgebirg, dass sowas miteinander geht, dass man sich quasi verstärkt untereinander, dass man sich unter die Arme greift?
Ich denke schon. Das ist einfach hier diese Tradition und Leidenschaft, die zwei Worte oder gemeinsam noch das dritte Wort dazu. Diese Worte nehme ich gern und ich denke, dass das mit der Zeit gewachsen ist. Und wenn es dann wieder heißt, egal ob es jetzt Klassik ist vom MCMZ oder ein deutscher Meisterschaftslauf oder jetzt unser vergangener WM-Lauf, dann kommen halt alle mit, packen an und das geht nur gemeinsam, so eine Veranstaltung zu stemmen.
Das zieht ja nicht nur Fans von außen, sondern auch Helfer und Unterstützer, die von außen quasi in die Region kommen. Man sieht an den schon dort, da sind ein paar Thüringer, die dort mithelfen. Dort sind wieder welche von anderen, ganz anderen Vereinen aus Lichtenberg oder sonst wo ist, die da mit unterstützen zur Seite stehen. Die muss man nicht betteln, oder? Dass die helfen?
Man muss sich gut vernetzen. Ich glaube, das ist die Grundlage. Viele von uns sind ja auch über das ganze Jahr in der Deutschen Meisterschaft aktiv. Und dadurch entstehen Beziehungen auch über Kooperationen von Vereinen, die Jugendtrainings zusammen machen und sich dann halt helfen und sagen, wir machen selber einen Lauf, wir haben einen kleineren, aber wir kommen zu euch, weil wir wissen, was das für eine große Meisterleistung ist, das zu stemmen. Und deswegen, es ist schon schwierig, Helfer zu finden, da muss man ehrlich sein. Aber ja, es gibt auch sehr viele, die von weiter her kommen. Aber eigentlich immer nur über Kontakte und Freundschaften, die so das ganze Erzgebirge und die Enduro-Szene in Deutschland hat, lebt.
Was zeichnet eigentlich rund um Schuppa aus? Ich habe am Weberhang einen getroffen. Dieses Jahr, da sagte er, war in Italien, er war überall, er hat sich schon WM-Läufe sonst wo angeguckt. Die langweilen ihn, bis ihn irgendeiner an der Strecke gesagt hat, fahren wir noch Tulp. Tulp ist, also dort, wenn du Enduro erleben willst, musst du dorthin fahren. Warum ist das noch so? Warum ist das hier der ursprüngliche oder der urige Enduro-Sport? Warum ist er noch möglich hier?
Ja, also ich denke, alleine schon der Name Schuppa hat Traditionen von früher, von den Veranstaltungen schon. Und das wurde halt immer weiter gelebt. Und es sind alleine schon die Fans oder alle, die in der Region hier wohnen, wo das Herz noch für einen Enduro-Sport schlägt, die kommen halt dann alle raus. Und dann sind die alle, ja, Schuppa und hier und da müssen wir an die Strecke. Und ich denke, wir haben auch noch sehr viel Glück. Das müssen wir uns beim Sachsenforst nochmal bedanken, dass wir halt auch diese Möglichkeit haben, nicht nur Prüfungen zu haben, sondern auch Etappenabschnitte, die, also wo es noch Auffahrten gibt, Auf- und Abfahrten oder über Waldwege, über Wiesen, Felder, wir noch fahren dürfen. Und ich denke, das macht Schuppa aus.
Und ich denke auch, dass die Zuschauer der wesentliche Bestandteil sind, denn eine Veranstaltung hier ohne Zuschauer wäre nichts. Und das gibt wiederum den Ansporn, das auch so bestmöglich und enduro-typisch zu organisieren. Grundsätzlich denke ich aber, haben wir sehr schwierige Voraussetzungen mit sehr dicht besiedelt Berge, Täler. Das ist mitunter nie einfach, alles unter den Hut zu bekommen. Und wir sind auch nie in der Lage, die Strecke großartig neu zu erfinden und mal was anderes zu machen. Für viele Fahrer, die jetzt schon länger dabei sind, die langweilen sich manchmal, weil sie das Etappenstück kennen. Das kann Vor- und Nachteil sein, aber grundsätzlich sind die Voraussetzungen schon schwierig, aber diese Euphorie, die dann auch von den Zuschauern getragen wird, macht es dann am Ende rund, weil ohne Zuschauer wird es auch nicht funktionieren.
Da gibt es ja im Sport immer so die Diskussion zwischen Sport oder soll Sport überwiegen, soll das Event überwiegen, was ist wichtiger, ist das Event ohne Sport oder das Sport ohne Event möglich überhaupt? Wie steht ihr dem gegenüber? Also das sind ja Diskussionen, die werden, denke ich, jedes Jahr aufs Neue geführt, oder?
Ja, also so ist ja auch unsere Arbeit ein bisschen geteilt. Ich bin für das Sportliche verantwortlich. Das heißt, es gibt irgendwo ein Regelwerk, es gibt eine Szene, es gibt Teilnehmer, es gibt eine Sache, die den Sport bildet. Und es gibt so den Satz eigentlich bei uns, wir bauen erst den Sport und das Event drumherum. Wir bauen nie den Sport für das Event. Das steht an erster Stelle. Aber an sich ist der Sport ja schon das Event. Und natürlich haben wir aber auch noch ein paar Highlights, die wir nebenher mitbieten können und da auch froh sind, dass es das auch möglich ist. Aber der Sport ist schon der Schwerpunkt und die Konzentration. Das muss stehen, das muss passen. Bei der WM ist das weitaus schwieriger, weil die Vorgaben sehr eng sind. Bei der deutschen Meisterschaft sind wir freier, flexibler, kann man auch größer bauen. Ja, also im Sport sind wir eigentlich, haben wir einen guten Plan und der Eventteil, der kann, glaube ich, immer wachsen. Aber der ist auch Arbeit.
Gebe ich André recht. Also zuerst der Sport, dass das alles passt und dann kann man noch schön was drumherum bauen. Aber trotzdem finde ich das dann immer, dass es mit dem Sport wie ein Zahnrad ineinander greifen muss und eigentlich das große Drumherum genauso passt wie der Sport an sich auch.
Apropos Event, da gab es eigentlich, war ja unser Aufzeichnungstermin für den Podcast ein bisschen eher gedacht. Dann kam für euch ein Hammer, euch hat ein eigentlicher Caterer abgesagt und ihr müsstet ganz schnell mal umschwenken, jemanden anders suchen. Und da kam euch ein Verein quasi mit euch zusammen, da so typisch Erzgebirgisches, ja, wir machen das. Wie kam das?
Ja, diese Situation gab's. Die war ein bisschen unschön, weil es so circa 30 Tage vor der Veranstaltung war. Und das war sehr schwierig und hat mich und alle Beteiligten mehrere Nächte gekostet, sage ich jetzt mal so. Und also jeder hat sein Bestes gegeben, um irgendwo Telefonate zu führen, um jemanden zu finden. Hey, hier helfen wir können euch helfen, das können wir euch bieten. Da haben wir erstmal gesehen, was wir überhaupt für eine Reichweite haben und wie viele Leute überhaupt hinter uns stehen und sofort gesagt haben, wir kriegen irgendwas hin, das wird schon funktionieren. Und dann hatte ich diesen Sechser im Lotto. Das sind manchmal so Gedankenblitze, die da kommen. Und ich dachte so, Görlichen hat noch dieses Jahr kein Oktoberfest, weil die es schon zu ihrer Jahresfeier hatten. Ja, und mit diesem Gedankenblitz habe ich Martin sofort angerufen und habe zu ihm gesagt, Martin, wir haben ein Problem. Da haben wir circa eine Stunde telefoniert. Er hat sich das angehört und hat gesagt, Mensch Jungs, WM ohne Party, das geht eigentlich nicht. Lass uns treffen, wir reden mal drüber und wir kriegen das schon irgendwie hin. Und das hat auch funktioniert. Wir haben uns, glaube ich, zwei oder dreimal zusammengesetzt, da gesprochen und die Jungs, die waren geil drauf. Die hatten Bock, das hat sofort harmoniert. Und ich muss so sagen, die haben viel selber gemacht, wo wir uns nicht kümmern mussten. Und die haben losgelegt und in dieser kurzen Zeit ist da was Großes entstanden, muss ich sagen. Und ich war eigentlich sehr, sehr zufrieden. Die Party-Leute oder Fans oder wie man es beschreiben möchte. Ich war schon baff, dass um 8 das Zelt schon voll war. Ich denke, das ist schon Anerkennung genug für den Jugendclub.
Und das zeichnet sich aber aus, dass für einen Nischensport, wo es Enduro ja nur, kann man auf Niederhüppen halt ist, dass sich trotzdem eine Region so dahinter stellt, hinter diesen Sport, hinter dieser Veranstaltung, hinter das rund um Job. Das ist ja eigentlich Ritterschlag, dann sowas gemeinsam zu machen, oder?
Das Wichtige ist auch, dass das Netzwerk funktioniert. Und hier an dem Beispiel sieht man, was man eigentlich, sagen wir mal, vor der Haustür als Nachbarn hat. Da ist es umso wichtiger, dass der Micha in Tschobau wohnt und mehr kennt als ich als Nicht-Tschobauer, der auch, glaube ich, einen Tag telefoniert hat und versucht hat, in Sachsen irgendjemand zu motivieren, der uns hilft. was wir sicher auch gemacht hätten machen können noch. Aber am Ende die Lösung vor der Haustür zu haben, macht einen eigentlich schon stolz zu sagen, da gibt's eigentlich genügend, die kennen wir nur leider nicht. Deswegen freuen wir uns auch jeden, der uns irgendwo mal anspricht und sagt, ihr seid doch von rund um Joba, ich habe da eine Idee. Eine Idee muss nicht immer gleich umgesetzt werden, aber eine Idee kann manchmal zu einer Partnerschaft führen, wo wir einfach die Leute wirklich auch einladen zu sagen, helft uns in der Organisation. Und wir haben, glaube ich, im Erzgebirge und Umgebung genügend Manpower und die richtigen Leute, Firmen und handelnden Personen, um ja auch mal zwei Wochen vorher die Kuh vom Kreis zu kriegen. Ja, und
das Schöne ist halt an dieser Situation, du lernst wieder neue Leute kennen und dadurch lernst du wieder neue Leute kennen und dann sitzt du da und dann kommt der und der und wie es der André gesagt hat, dann kommen die Ideen und dann wirst du da angesprochen und das sind so Zweige, das ist einfach manchmal Wahnsinn. Und wie es der André halt sagt, das Gute ist, dass du das immer alles vor der Haustür hast. Haben kannst.
Heißt letztendlich, rund um Joba wird sich ja immer weiterentwickeln, wird immer weiterhin eine wichtige Rolle wahrscheinlich spielen in der Region. Ja? Ich meine, nicht bloß die Hoteliers und die quasi Fahrer beherbergen, die Fans beherbergen, haben ja im Grunde was davon, wenn man es so nennen will. Die Region selber kann mal wieder zeigen, ey, wir kriegen hier ein Groß-Event auf die Beine gestellt oder
ja, also alleine schon die Tatsache, dass die Stadt Joba sich Motorradstadt nennt und wir ein großer Teil davon sind und dazu beitragen, macht einen schon stolz, dass die Strahlkraft hat und dass auch marketingmäßig die Stadt verstanden hat, uns auch dabei unterstützt, bei allem, was wir für Ideen haben oder Probleme und Herausforderungen. Aber genau die Strahlkraft ist halt das, was uns hochhält. Und das ist nicht nur in Ostdeutschland oder in Deutschland so, das ist auch europaweit so. Und wir haben einfach den Namen, wenn man international bei Veranstaltungen ist und sagt, wo man her ist, ist das in der Motorradwelt ein Begriff, nimmt man nur im Enduro-Bereich, selbst Straße. Da sagt man ja Sachsenring, Enduro, das ist die Region.
Es wurde also ein bisschen ein Botschafter für die Region, für das Erzgebirge? Ja, schon, ja. Da muss man vielleicht eigentlich viel erklären oder wissen manche überhaupt gar nicht, wo das Joba liegt. Muss man das immer erstmal geografisch beeinordnen? Oder?
Also ich hatte mal vor 10 Jahren eine E-Mail oder einen Anruf, so nach dem Motto, er will mal am Erzberg fahren, das ist doch bei euch. Man muss sich erst erklären, dass der Erzberg in Österreich ist und das Erzgebirge nichts damit zu tun hat. Aber grundsätzlich, wer sich etwas auskennt, kann das einordnen. Ja.
Das kann man zuarbeiten. Dieser Sport entwickelt sich ja. Also man hat ja Adisso auf der Strecke gehört oder in dem Fall an nicht gehört. Es gibt die 2-Takter, es gibt die 4-Takter und es gibt inzwischen E-Mopeds, Motorräder, die durch den Wald fahren. Polarisiert sicherlich auch ganz sehr, oder? Also nicht 2-Takter, 4-Takter, sondern eher die E-Variante dazu.
Ja, was heißt polarisiert? Man darf sich dem nicht verschließen. Aber es ist auch definitiv so, dass man nicht heute sagen, in 2 Jahren fahren wir nur elektrisch. Die Technik zeigt immer mehr, dass es möglich ist. Und ich glaube, der Endurosport ist der schwierigste, aufgrund der langen Distanzen das darzustellen. Motocross, Trail, alle anderen Disziplinen machen das vor. Und der Endurosport wird irgendwann dahin sich entwickeln, dass die Hersteller das können. Und irgendwann werden wir aber auch als Organisatoren wahrscheinlich genau sowas brauchen, um uns auch zu rechtfertigen, warum wir den Sport ausüben. Sicherlich fahren wir nicht jedes Wochenende im Wald mit 2- und 4-Taktern, aber alleine eine Elektroklasse mal zukünftig zu haben und ein paar Teilnehmer wirkt ganz anders und offen, dass man auch mit dem Thema sich auseinandersetzt. Der Rallye-Sport hat das vorgemacht mit Elektrofahrzeugen und dort waren auf einmal größer medialer Zuspruch, bessere Genehmigungsgrundlage. Und ich denke mal, das kann für uns eigentlich nur dienlich sein. Die gesellschaftliche Diskussion, da halten wir uns raus. Wir betrachten das Sportliche und ich glaube auch, dass mit einem Enduro-Motorrad man ganz viel Spaß haben kann und einen Endurosport auch nach außen tragen kann.
Würde dich das dann fast schon wieder reizen, mal zu probieren, wie fährt so ein E-Moped?
Also ich habe es schon öfters gesehen und ich habe aber Freunde, die so ein E-Moped haben. Aber bis jetzt kam der Reiz noch nicht, mich da drauf zu setzen und das zu probieren. Natürlich, wenn sich die Möglichkeit mal ergibt, setze ich mich vielleicht mal drauf und drehe eine Runde, aber im Moment ist es noch nicht so.
Das ist ja also eine nächste Diskussion, die ja ständig geführt wird, mit dem Motorrad durch den Wald fahren, durchs Gelände, über Wiesen, über Felder, mit Benzin getrieben und das Öl und was da immer. Sind das also Diskussionen, die ihr regelmäßig führen müsst mit Genehmigungsbehörden, mit Umweltbehörden, mit wen auch immer?
Ein Glück nicht hier in der Region, muss man sagen. Das heißt nicht, dass das kein Problem ist. Also wir sind, glaube ich, der erste Disziplin mit gewesen, generell im Motorsport, die sich so dem Thema Umweltbeauftragter ein paar selber Richtlinien auferlegt hat, ob das Umweltmatten sind, ob das Umgang mit Notstromgeräten, Catering im Wald. Ich glaube, da lernen jetzt mal selbst außerhalb vom Motorsport andere Disziplinen, ob das der Marathonläufer sind oder der Pferdesport, die lernen gerade da auch eher von uns. Die Diskussion haben wir zum Glück nicht, weil wir in der Region die Unterstützung haben, auch von den Behörden. Und das Thema Einmaligkeit. Man kann vieles begründen mit einer Einmaligkeit. Und natürlich ist gerade das Sachsenforst-Thema, was Michael angesprochen hat, eine große Unterstützung, aber auch ganz klar dort der Hintergrund nicht mehr. Wir haben noch kleine Events, wir haben das Klassik, wir haben mal 3-Stunden-Enduro, verschiedene Sachen. Und da darf man natürlich so von ganzen Enduro-Sport das Erzgebirge nicht überlasten. Und wir mit unserer Vereinveranstaltung sind sicher eine Beeinträchtigung für den Tag, aber nicht fürs gesamte Ökosystem im Erzgebirge und nehmen das auch wirklich ernst. Rekultivierung ist ein Riesenthema. Wir sind bis heute draußen unsere Abschnitte und Helfer beschäftigt, die Strecke wieder da instand zu setzen. Das zieht sich manchmal ein bisschen früher. Also das wird nicht auf die leichte Schulter genommen.
Das Miteinander mit anderen Events, jetzt war das Getzen-Rodeo am vergangenen Wochenende, das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, wenn man in der gleich ähnlichen Nische ist, zwar eigentlich eine andere Sportart, wenn man es so genau nennen will, aber wenn man das vergleicht, die Unterstützung gegenseitig, das macht man, oder?
Ja, also das sollte auch so sein, natürlich, wenn es die Zeit hergibt. Ja. Wenn man natürlich in einem gewissen Ehrenamt ist, in einer gewissen Position geht es manchmal nicht, weil dann hat man da einen Termin oder hier einen Termin oder man ist dann doch mal für seine Familie da, was ganz wichtig ist, was man nicht vernachlässigen sollte. Aber im Großen und Ganzen für mich sehe ich das aber immer, den anderen Vereinen mitzuhelfen. Und da bin ich mir auch nicht zu schade, dann mit rauszugehen und mit anzupacken, das Fahrerloch aufzuräumen oder Müll wegzuschaffen oder mal eine Rinne mit zuzuhacken oder mal Pfähle zu schlagen. Also das sollte man dann auch mit seinen anderen Vereinen leben.
Ihr habt jetzt so aus eurer Jugendsicht, man muss auch noch sagen, ihr seid ja wie gesagt, zusammen fast jünger oder fast genauso alt nur wie die Veranstaltung selbst. Es gab ja immer große Namen im Enduro-Sport, die aus der Region stammen ganz oft oder hier in der Region. Hat man zu diesem Sport, zu dieser Sache überhaupt so einen richtig großen Respekt? Gibt es für euch zu Vorbilder in dem Bereich, in dem Sport oder in der Art und Weise, wie man es ausübt? Gibt es einen Blick für euch? Interessiert ihr euch für die Historie dieses Sports?
Also für die Historie definitiv. So ist man auch, glaube ich, am Anfang ein bisschen reingerutscht, eben weil es eine Historie hat. Der aktuelle Sport rückt manchmal so ein bisschen in den Hintergrund. Muss man manchmal auch ausblenden, gebe ich ehrlich zu, zumindest in meiner Funktion, wenn man neutral ist als Fahrtleiter. Direktes Vorbild eigentlich sportlicherseits sehe ich nicht. Das ist für mich so der generelle Respekt, wer 7 bis 8 Stunden bei 5 Grad im Regen auf dem Motorrad sitzt. Egal, ob er letzter ist, ausfällt oder erster ist, hat für mich so den Respekt verdient, unabhängig der sportlichen Leistung. Aber wenn man dann am Ende so die Weltmeister hier sieht, welches Tempo die an den Tag legen und man parallel auch ein Jugendenduro in Hohendorf macht, fünf Jahre jetzt schon, und sieht, wo die kleinen Kinder hinwollen, ist das so eher, dass die Motivation auch zu sagen, die Kinder wollen irgendwann bei Rund um Joba starten, wenn sie ihren Führerschein haben. Und das in Kombination, wenn es diese, ich sag's immer, so ein Leuchtturm-Event für die Kinder nicht gäbe, könnten die auch nicht zu ihren Idolen aufschauen, egal ob national oder international.
Ich würde bloß gern noch hinzufügen, also nicht nur die Fahrer, den Respekt an dem ganzen Ehrenamt, das da draußen steht, egal Logistik oder im Fahrerlager oder selber an der Strecke. Ich habe auch Jahre an der Strecke gestanden, mit auf- und abgebaut bei Regen, Wind, Wetter. Und das ist Wahnsinn. Und da können wir uns hier in der Region eigentlich, ja, man kann sagen, man kann stolz sein, dass es immer wieder diese Verrückten gibt. Ich sag immer so die Zahl 350, 400, André, oder? So in dieser Liga bewegen wir uns, in diesem Ehrenamt, diese Veranstaltung mit Stämmen, und so viel Verrückte auf dem Haufen, denke ich, gibt's nicht nochmal.
Es gibt ja auch verrückte Fans. Von welchen Zahlen reden wir bei den Fans ungefähr? Also ich weiß mal, ein Bertram Winkler hat mal gesagt, 120.000 Besucher. Ich glaube, da hat er damals ein bisschen geflunkert.
ist tatsächlich, wir können es nicht kontrollieren, das ist der erste Punkt, das geht technisch, organisatorisch und logistisch nicht. Der Promoter selber dieses Jahr hat gesagt, ihr könnt ruhig sagen, es waren 100.000 da, also er hat in den Regionen gedacht, aber der sieht das auch global als Marketingwert. Ich glaube aber eine realistische Zahl irgendwo zwischen 40.000 und 60.000 über 3 Tage wirklich Besucher inklusive dem ganzen Tross, der mitkommt, kann man realistisch annehmen. Aber es ist so ein rotierendes Publikum, man kann das nie eindeutig feststellen. Wir sind grundsätzlich zufrieden und die vielen Zuschauer sind ja auch Fluch und Segen zugleich. Also wir brauchen sie. Am Ende ist das auch die finanzielle Basis, die das stemmt. Aber wir sind auch begrenzt mit unseren logistischen Flächen, Parkplätze, Straßen.
Ist wahrscheinlich auch ein bisschen muss man vorsichtig fragen, der Zuschauer verändert in den letzten Jahren. Du kennst schon als Organisator schon länger.
Der Zuschauer hat sich schon ein bisschen verändert. Ich finde es halt immer schade, dass, wie soll man es benennen, dass es immer mehr Schimpfwörter gibt. Und wenn halt die Polizei oder das Ordnungsamt mal jemanden verweist und sagt, hallo, du fährst verkehrt rum der Einbahnstraße, dann müssen die sich schon gewisse Wörter anhören, wo ich einfach so manchmal denke, Mensch, Leute, muss es denn sein? Oder wenn dieses Ehrenamt irgendeinen Parkplatz hat, dass man ihn da beschimpfen muss, das finde ich echt nicht schön und man hört es immer wieder, dass das Ordnungsamt sich da auch gewisse Sachen anhören muss und ja, man sollte vielleicht als Zuschauer mal drüber nachdenken, über gewisse Wortwahl.
Ich glaube, das ist auch so aus der Zuschauersicht tatsächlich das Event mehr überwiegt als der Sport. Es gibt ein hohes Fachpublikum bei uns, gar keine Frage. Die kennen wahrscheinlich die Starterliste besser als ich. Aber ein Großteil nimmt das als Event wahr und so dieser Anspruch, ich habe bezahlt, ich kriege eine Leistung. Aber wir sind halt auch darauf angewiesen, dass wir Flächen nicht beschädigen, die wir nicht nutzen dürfen, die dann Arbeitsparkflächen genutzt werden. Müll ist ein Thema, Verhalten gegenüber Behörden. Behörden ziehen top mit, arbeiten mit dem Revier Marienberg, eine super Arbeit, wo man wirklich lange vorher Konzepte entwickelt und sagt, wir kennen die Brennpunkte, aber am Ende muss auch der Zuschauer mitspielen, unser Konzept umzusetzen. Und das ist mitunter schon schwierig.
Schwierig, ganz klar. Ja, man kennt seine Leute. Das wird sicherlich, ist also vielleicht so ein gesellschaftliches Ding, wo man sagt, kommt vielleicht aus der generellen Veränderung der Leute, wie sie mit anderen diskutieren, wenn wir es noch diskutieren nennen können. Du hast vorhin gerade angesprochen, der ADAC Enduro Jugendcup ist auch eigentlich, sagen wir, so ein Kind des Enduro-Sports am Erzgebirge, in Sachsen auf jeden Fall. 10 Jahre und jetzt waren dort Jungs, die jetzt beim WM-Lauf mitgefahren sind, die dort angefangen haben. Ist das so ein Ding, wo man sich sagt, ey, das macht den Stolz, man hat da was gemacht mit?
Definitiv. Also vor 10 Jahren die Idee mit dem Christoph Seifer zusammen bei ihm am Küchentisch zu sagen, wir müssen für die Kinder was machen, weil auch meine Mentoren Gunter Ilgen und andere haben immer gesagt, Enduro gibt's keinen Nachwuchs, mit 16 reden wir mal und dann gucken wir mal. Und tatsächlich haben wir früher geschaut, wer kommt denn mit 16 Jahren zu den Teams und fängt im Enduro an. Und wir haben auch gesagt, nach 4, 5 Jahren müssen wir schauen, was machen sie weiter? Machen sie den Führerschein, gehen sie in die deutsche Meisterschaft? Das haben ein Großteil getan. Wir sind konstant in den Starterzahlen im Jugendcup und natürlich jetzt hier auch die Jugend dann mit der Weltspitze zu vergleichen in den Jugend- und Juniorenklassen, ist genau das Ziel, was wir auch im Leistungssport brauchen. Der Leistungsgedanke muss manchmal, glaube ich, auch so bei der Jugend generell von schon ganz unten, bei manchen ist er zu hoch und bei manchen ist er nicht da. Wir brauchen aber auch die Leistung wollen, die kämpfen wollen und irgendwann mal wieder in der WM wie in Jeremy da mit vorne mitfahren. Und wir sind sehr stolz und froh, dass das so aufgeht. Sind da oder Vorreiter in Deutschland, die anderen europäischen Länder haben das schon länger, Italien, Frankreich. Das ist eigentlich, glaube ich, genau das richtige Konzept von Enduro-Sport.
Es war ja früher gerade die 70er, die 80er, das war so die Hochzeit der Sportler, Enduro-Sportler hier auch in der Region, Harald Sturm, Uwe Weber, wie sie alle heißen, haben da ihre Hochzeit auch gehabt. Gibt es sowas wieder? Gibt es wieder solche Talente oder ist es schwieriger im internationalen Vergleich, das in Deutschland überhaupt aufzubauen?
Also wir würden es uns wünschen, ich glaube, aber der Weg ist noch lang. Das ist, glaube ich, ein generelles Motorsportproblem in allen Disziplinen. Jetzt haben wir den Vorteil, dass der Endurosport noch so der Mensch überwiegt und nicht die Maschine. Das ist im Straßenrennen was anderes. Aber die Strukturen, wie sie damals waren, sind halt in Deutschland teilweise nicht mehr da. Und der Motorsport hat es nach der Wiedervereinigung ein bisschen verschlafen, das auch zu nutzen. Wir sind aber eigentlich auf einem guten Wege. Und wenn ein Sportler die Leistung bringt und auch den Ehrgeiz hat, kann er auch die staatliche und kulturelle Unterstützung bekommen, so wie es vielleicht früher annähernd in den Zeiten war. Weil das ist das Wichtige, dass die den Kopf frei haben und einen Leistungssport ausüben können. Und es wäre nichts Schöneres, wenn wir irgendwann mal wieder einen Weltmeister aus Deutschland hätten.
Ist der Charami so Kandidat?
Ich denke definitiv. Also er ist noch jung genug. Und viele sind Weltmeister erst ab einem höheren Alter geworden, sind jahrelang in der WM gefahren und konnten dann sich entfalten. Wenn er die Chance hat, denke ich, sieht das gut aus. Und das ist auch ein Riesenzugpferd für uns, für die Veranstaltung ja wieder gewesen. Also auch diese Kombination, einen Spitzenfahrer mitzuhaben, wo die Zuschauer ihn anfeuern, das brauchen wir als Veranstaltung auch. Ohne deutschen Starter in der Weltmeisterschaft in Chobau wäre es sicher auch ein bisschen eine andere Stimmung.
Wo seht ihr rund um Chobau in, ich sage jetzt mal, 10 Jahren?
Das ist eine gute Frage. Ja, 10 Jahre hinauszublicken ist vielleicht schwierig. Ich sage mal, man muss es jetzt von Jahr zu Jahr mal sehen. Natürlich ist es wichtig, diese Tradition weiter am Leben zu halten. Aber sich mit, also so große Sprünge wäre ich sehr vorsichtig. Ich hoffe, dass es in 10 Jahren noch so ist wie jetzt. Da will ich auch ganz viel dran arbeiten, oder wir alle, dass es noch so ist. Aber im Moment kann man eigentlich immer die Veranstaltung erstmal sacken lassen, diesen ganzen Nachgang, und dann sagen, kommt, jetzt packen wir es wieder an. Und
nächster packt das mal nicht direkt an, oder?
Ja, also nächstes Jahr nehmen wir uns mal ein Stück zurück. Das war von Anfang an so geplant, weil die FIM Vintage Trophy ansteht, also so eine kleine Six-Days für die Klassik-Szene. Zwei Events in dem Jahr geht nicht. Für 27 werden wir wieder eine Veranstaltung machen. Ob jetzt Deutsche Meisterschaft oder WM, das ist bis jetzt noch unklar. Da werden wir uns, denke ich, über den Winter und bis ins Frühjahr reinfinden. Aber grundsätzlich ist auch der Ansatz rund um Chobau immer gewesen, den vielen begeisterten Hobbyfahrern in der Region mal einen Start zu ermöglichen. Weil ein Spitzenfahrer aus der DM hat mal gesagt, wir dürfen eigentlich was machen, was uns illegal ist. Das ist ja die Einzigartigkeit. Und ich glaube, immer nur eine Weltmeisterschaft machen, das werden wir der Szene und der großen Hobbymasse, die auch hier in der Region oder generell in Sachsen da ist, nie antun. Deswegen wird es immer wieder das Standard rund um Chobau geben, mit hoffentlich wieder 300 Startern und großer Runde. Und immer mal ein Highlight, so sehe ich es, die Zukunft, immer mal die Highlight, die WM, weil die organisatorische Manpower, die wir brauchen, die können wir nicht jedes Jahr von der WM leisten.
Du hast ja einen Hintergrund, du warst ja auch B-Lizenzfahrer, das sind ja quasi die besseren Hobbyfahrer, wenn man so nennen will. Das sind aber genau die vor allem dem Rund um Chobau entgegenfiebern, die diese Bilder in der Region fahren wollen, deren Nachbarn ja an die Strecke kommen, um ihren Nachbarn zu sein. Das ist es doch eigentlich, oder?
Das ist es. Also ich denke, egal ob B-Lizenz oder Hobbyfahrer, ich denke, einmal Chobau zu fahren, das ist schon Wahnsinn und das will eigentlich jeder. Ich habe es leider nicht geschafft, aber das ist nun mal im Laufe des Lebens so. Aber ja, wenn du die Leute hörst und jeder sagt, ich bin mal Chobau gefahren, da siehst du das Strahlen in die Augen und sagst, ich bin rumgefahren und habe es geschafft.
Der Klassiker ist zu sagen, nächstes Jahr schaffe ich es zwei Runden. Also auch das ist ein Ansporn.
Ja.
Ja, die Leute brauchen
wir. Das ist ja genau das ist eine Hausnummer. Chobau bleibt eine Hausnummer.
Genau.
Das ist einfach, das war noch nie eine Kaffeefahrt. Also
nee.
Wird es ja nicht werden, denke ich.
Und dann spielt das Wetter halt noch mit rein. Na, lass es mal regnen oder schlechtes Wetter sein im Herbst. In Chobau wird noch schwieriger.
Mhm. Na, und ich glaube ja auch schon alles Mögliche an.
Richtig,
richtig. Ende Oktober ist die Chance nicht schlecht,
oder dass da... Viele, oder es gibt ja diese Worte, die immer viele dann sagen, Chobau bleibt Chobau.
No, genau.
Das ist einfach so.
Chobau befindet sich nur mitten im Erzgebirge. Ist eine Stadt, die sich quasi hier etabliert, zeichnet im Prinzip nach außen, was das Erzgebirge leisten kann. Ist ein Teil davon. Wie seht ihr denn für euch das Erzgebirge? Was ist das Erzgebirge? Was macht für euch das Erzgebirge aus?
Also ich... Für mich ist es schon der Zusammenhalt und ja, die Region, dass wenn die Leute was wollen, das auch hinbekommen. Und für mich ist das Erzgebirge immer so eher, wenn man mal länger weg ist, wenn man zurückkommt, sieht man erstmal, was man hat. Ich weiß, ich war einmal zu den Sixsees und kam dann nach Hause und habe der Augustusburg gesehen. Und da habe ich so gedacht, ja, Mensch, eigentlich schön, ja. Was man vielleicht täglich gar nicht sieht. So,
also. Nö, ich geb mal André da recht. Erzgebirge ist halt wunderbar. Wir haben schöne Wälder, Täler, Burgen, Schlösser. Wir haben es eigentlich wirklich schön im Erzgebirge und die Sache Zusammenhalt, das ist wirklich so. Man sieht es ja auch selber bei den Nachbarn und wenn es Probleme gibt, dann werden die zusammengelöst und der eine hilft den anderen und es gibt eigentlich immer eine Lösung. Es gibt selten mal jemanden, der sagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Das heißt eigentlich immer, komm, wir packen es an und irgendwie wird es schon schief gehen.
Gibt es für euch so, also seid ihr eigentlich der Mundart ein bisschen treu oder eher, also regional bedingt wahrscheinlich nur bedingt? Gibt es also, für euch erzgebirgische Wörter, aber ihr sagt, das ist mein Lieblingswort?
Ja, es gibt schon Sachen. Ich glaube, meine Schwiegermama, die kann gut erzgebirgisch. Ich habe es mal probiert aus dem Buch zu lesen, bin aber dann gescheitert. Aber so diesen Klassiker, das Hydrabradl oder so, das sagt man dann so. Aber ja, also ich will mich da jetzt nicht so ganz
in die Materie rein. Oder Mittelsachse?
Also die Mundart gar nicht. Das hört sich wirklich auch schön an, wenn man so kulturelle Sachen sieht. Manchmal mit unter normalen Leuten, manchmal denkt man so, boah. Ja, aber das ist die Eigenheit, die gehört ja dazu. Für mich ist es eher so, das Steigerlied zum Beispiel, habe ich meiner Tochter zum Einschlafen gesungen, wo die ein Baby war und die hat es gelernt mit 3. Also das ist eher dann so das Kulturelle für mich, aber die Mundart selber, nee, nicht. Ja.
Gibt es für euch so einen Lieblingsort im Erzgebirge, wo ihr euch gerne vielleicht mal erdet oder irgend sowas? Gibt es sowas?
Ja, Lieblingsorte, Erzgebirge, ich bin ja eh gerne in die Berge, also im Urlaub fahren wir immer viel in die Berge und das macht meinen Kopf frei, die Berge kann ich halt ich sein und ich bin nur gerne auf dem Fichtelberg oben, da kann ich die Gedanken schweifen lassen oder mache mit Freunden einfach eine schöne Wintertour, manchmal nachts mit Stirnlampe, wo die meisten sagen, ihr habt sie nicht alle, aber ja, man kommt halt heim und ist wieder klar im Kopf und weiß, was man gemacht hat, freut sich auf den nächsten Tag. Können viele nicht nachvollziehen, aber das sind so kleine Dinge, die fetzen. Und es ist ja wichtig, dass es einem selber gut tut für die Seele.
Ich habe keinen direkten Lieblingsort. Das ist, wie gesagt, dieses Thema eher mal länger weg und zurückkommen und den Blick zu schärfen für das, was man eigentlich, ja, wo man lebt. Direkten Lieblingsort habe ich nicht. Das, für mich ist es vielleicht so ein bisschen die Augustusburg, weil ich aus Erdmannsdorf stamme oder Kunersdorf, so als Heimat und Symbol, was man ja von Weitem sieht. Aber wie der Micha sagt, mal einen Ausflug auf den Fichtelberg oder auf einen der anderen schönen Berge oder mal ein Bergwerk, das ist eher so mein Highlight, was man ja nicht jede Woche macht, aber definitiv auch mit der Familie dazu gehört.
Wo seht ihr denn das Erzgebirge, das Gebirge in, ja, in der Zukunft?
Ich glaube, jede Region hat eine Zukunft. Man muss auch was draus machen und was dafür machen. Man darf nicht nachlassen. Und es kommen, denke ich, auf schlechte Zeiten kommen immer gute Zeiten. Und ich glaube, die Industrie, die ist das Wichtige. Und damit auch die Bevölkerung sich weiterhin wohlfühlt, Arbeit hat, das ist alles ein gesellschaftliches Thema. Aber grundsätzlich sehe ich das Erzgebirge als gut gewappnet und hab da keine Bedenken.
Kann ich mich nur anschließen, den Worten. Gibt's nicht dazu zu fügen.
Seit 70 Jahren tut rund um Schöbau was für die Region, dass es nach außen positiv quasi auf positiv verrückt wahrgenommen wird. Der Herzschlag-Podcast hat sich heute um das Thema ja quasi mal bemüht und wollte damit mal einen Blick nach außen, vielleicht für andere, die damit noch gar nicht anfangen könnten, vielleicht mal schärfen und machen. Ich danke euch für die offenen Worte, das Miteinander hier in dem Motorradmuseum in Schöbau, das muss man noch dazu sagen, wo wir hier sind. Also wir sind an der Wurzel der Wiege des Motorsports mit und danke euch. Ja, fürs Gespräch und ja, Glück auf.
Danke.
Glück auf.
Das war Herzschlag. Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von Erzgebirge. Gedacht, gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und des Freistaates Sachsen.